Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute Episode Nummer 46 und das mit dem Weltenbummler Stefan Usdorf, erneut mein Linemate am Mikrofon. Grüß dich Stefan, wo bist du gerade?
Hi Ruppi, du wirst lachen, zurzeit bin ich in Nürnberg.
Bin heute aus Zürich.
Bin heute aus Zürich nach Nürnberg gefahren, mach meine Wäsche und fliege morgen früh nach Nordamerika.
Das Leben eines Stefan Usdorf.
Genau.
Punkt. Wir sind kurz vorm Stanley Cup Finale, Stefan. Das heißt, nach der WM ist vor dem Cup Finale. Da geht die Spannung auf jeden Fall nochmal sprungartig nach oben. Für euch die kurze Inhaltsangabe. Wir schauen natürlich auf die beiden ausgeschiedenen Teams in den Conference Finals, also auf die Colorado Avalanche und auf die Montreal Canadiens. Dann natürlich der intensive Blick auf das Stanley Cup Finale, auf die Carolina Hurricanes und die Vegas Golden Knights. Und last but not least pfeffern wir wie immer 6 saftige Schlagschüsse ins Mikrofon zur Lage der Liga. Auch heute wieder mit bunten Themen. Ja, kann ich schon ein bisschen was spoilern, weil immer die Frage kommt, was nehmt ihr denn diesmal rein? Eine Naschkatze haben wir heute, einen Agitator in Berlin und mehr verrate ich nicht. Also lasst euch einfach mal überraschen. Stefan, wir schauen auf die Conference Finals. Allen voran, wer hätte das gedacht? Sweep, aber nicht für die Colorado Avalanche, sondern dagegen. Vegas zieht die Serie mit 4-0. Die Gründe für das Aus, ganz klar die Sturmflaute für mich. Die gefürchtete Offensive hat in der kompletten Serie 1,75 Tore pro Spiel geschossen und hatte ein Powerplay von 10%. Kam zu wenig von den Jungs. McKinnon 2 Assists, Nitschers 2 Assists. Komplett ohne Scorerpunkte waren Nelson, Lehkonen, Ra und O'Connor. Schlechter Umgang mit Führungen würde ich noch dazu nehmen. In Spiel 2 1-0 geführt, am Ende 1-3 verloren. Besonders krass war es in Spiel 3. Da hat man 3-0 geführt, hat 3-5 verloren und ich glaube, mit der Hauptgrund waren verletzte Schlüsselspieler. Makar, McKinnon, Nichushkin, alle angeschlagen oder verletzt. Stefan, was ist passiert mit den Fs und was erwartest du für den Sommer in Colorado?
Also ich glaube, ganz klar war zu sehen, dass die Verletzung von Cale Makar einfach zu viel war. Der Spieler hat an allen Ecken und Enden gefehlt für das Spiel der Colorado Avalanche, vor allem auch für die Offensive. Er ist ein Antreiber, er spielt die Hälfte des Spiels gefühlt, Überzahl, Unterzahl. Also der hat gefehlt, zu sehr gefehlt, war natürlich auch überhaupt nicht fit in dem Spiel, was er da gemacht hat. Die anderen auch angeschlagen, aber einfach nicht gut genug. Riesenunterschied, den ich vorher überhaupt nicht erwartet hätte, war der Fakt, dass Carter Hart von Vegas einfach der bessere Torhüter war. Bei Colorado ist hin und her gesprungen worden zwischen Mackenzie Blackwood und
Scott Wedgwood.
Scott Wedgwood, genau. Ja. Und ja, also wie gesagt, nochmal, da hätte ich unglaublich viel Geld verloren, wenn du mit mir gewettet hättest, dass Las Vegas diese Serie 4-0 gewinnt. Aber Las Vegas spielt unglaublich stark. Carter Hart war für mich der Schwachpunkt vor den Playoffs, hat sich absolut als Stärke der Las Vegas Golden Knights jetzt herausgestellt. Und in Colorado, ich gebe es offen, ich wäre nicht überrascht, wenn das Aus für Jared Bednar bedeuten würde.
Uff. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ja.
Ja. Immerhin hat er einen Stanley Cup gewonnen mit Colorado, aber der Fakt ist auch, dass sie jetzt seit Jahren in der ersten Runde ausscheiden und extrem hohe Ansprüche haben und auch die Spieler in ein Alter kommen, wo wir jetzt nicht, also es geht schon auf die andere Seite der Karriere hin mit einem Spieler wie McKinnon und wir wissen, wie getrieben der Mann ist und Ich sag's nicht voraus, aber es würde mich nicht überraschen.
Wir schauen gespannt hin, weil du gerade eben die Chancen für den Sweep von Vegas genannt hast. Also ich hoffe, ich kann das etwas zensiert sagen. Also ein General Manager eines deutschen Eishockey-Clubs hat mir das mal geschickt. Also die Chance auf einen Sweep war 1 zu 1260. Also da hätte man viel Geld machen können, muss man so zu sagen. Aber ganz ehrlich, wer hätte das gedacht? Wir schauen auf die Montreal Canadiens natürlich auch noch. Die gewinnen Spiel 1 in dieser Serie. Und ich habe wirklich schon gedacht, Donnerwetter, die machen jetzt einfach weiter. Dann verlieren sie aber 4-mal in Folge gegen Carolina, sodass dieser große Traum und diese Blase an Emotionen dann ja einfach geplatzt ist. Spiel 2 und 3 für mich so ein bisschen der Knackpunkt auch der Serie. Beide gingen in Overtime verloren. Also man möchte sich nur mal ausmalen, was passiert wäre. Sie hätten eins von den beiden oder vielleicht sogar beide gezogen. Dann kann das ganz anders laufen. So aber ist die Offensive komplett abgeflacht. Nach Spiel 1 gab es nur noch 5 Tore in den Spielen 2 bis 5 bei nur 16,7 Schüsse pro Spiel. Also da hat man sich richtig schwer getan. Gleichzeitig wurde die Canadiens Defensive auch ein Stück weit ja destabilisiert, würde ich fast sagen. In Spiel 1 bis 3 waren es 2,67 Gegentore pro Spiel. In Spiel 4 bis 5 4,33, also fast das Doppelte. Und ich fand auch, einer der Gründe für das Aus war, dass einfach viele Spieler nicht mehr draufpacken konnten. Wir haben über Alex Newhook in den letzten Ausgaben gesprochen. Das Playoff-Monster so ein bisschen für Montreal. Ein Assist, kein Tor. Ebenfalls torlos Nick Suzuki, 3 Assists. Jake Evans als Zweitlinien-Center, 2 Assists. Das war dann zu wenig. Und wenn ich ehrlich bin, schau dir Spiel 2 bis 5 an. Demidov, Newhook, Slavkovsky, Suzuki. Alle 4 Spieler zusammen. Ein einziger Assist. Also da hat irgendwas da nicht mehr gepasst. Ich würde auf jeden Fall sagen, Stefan, eine wertvolle Erfahrung für sehr, sehr junge und talentierte Canadiens. Wie siehst du das aus in Montreal und wie golden ist die Zukunft da?
Ich glaube, Montreal hat dieses Jahr in den Playoffs unfassbar viel dazugelernt. Das ist eine Riesensache für eine extrem junge Mannschaft, so weit zu kommen. Das sind Dinge, die sie da gelernt haben, die sie in der Zukunft wunderbar gebrauchen werden. Fakt ist, Carolina war einfach viel zu gut. Carolina hat einfach nichts zugelassen, hat im Vorcheck den Montreal Canadiens komplett die Luft abgeschnürt, hat keine Schüsse mehr aufs Tor zugelassen. Das erste Spiel ist vielleicht noch ein bisschen dem zu schulden, dass Carolina 11 Tage lang ohne Spiel zu Hause gesessen ist. Da hat der Rhythmus gefehlt, aber danach war das eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Montreal hat einfach nichts mehr im Tank gehabt. Die haben davor beide Serien über 7 Spiele gemacht, während Colorado gerade mal 8 Spiele gemacht hat. Also das ist natürlich dann schon das ist ein Riesenunterschied. Und da war einfach nichts mehr da. Und Carolina war einfach viel besser. Und Montreal wird daraus lernen und wird stärker zurückkommen.
Und vor allem mit dem Talent, ich glaube, diese gesammelte Playoff-Erfahrung ist unbezahlbar. Also ich bin wirklich gespannt, wie stark die Montreal Canadiens dann ja durch die nächste Saison geschossen kommen. Ich glaube, da entsteht was, muss ich wirklich sagen. Also schauen wir mal, wie das dann ab Herbst aussieht bei den Habs. Wir drehen den Scheinwerfer voll auf das Stanley Cup Finale. Morgen am Dienstag geht's los, Stefan. Eastern Conference Champion Carolina Hurricanes gegen Western Conference Champion Vegas Golden Knights. Wie groß ist die Vorfreude bei dir auf dieses Stanley Cup Finale 2026?
Ja, es ist ein Stanley Cup Finale, von daher ist die Freude natürlich groß. Fakt ist, es sind 2 Mannschaften, die ich nicht mag. Also Carolina war im Osten dieses Jahr einfach die beste Mannschaft, hat auch in den Playoffs absolut dominiert. Vegas habe ich in 100 Jahren nicht gesehen, dass die so weit kommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, das ist eine Mannschaft, du darfst nicht vergessen, die hat 7 Spieltage vor Schluss ihren Trainer rausgeschmissen oder 10 Spieltage vor Schluss. Das machst du ja eigentlich nur, wenn du das Gefühl hast, dass du völlig verloren bist. Und dann zu erwarten, dass ein neuer Trainer innerhalb von 7 oder 8 oder 9 regulären Saisonspielen etwas so umkrempeln kann, dass du damit ins Finale kommst, habe ich nicht kommen sehen. Ist auch kein gutes Zeichen für alle Trainer, die glauben, sie sitzen fest im Sattel, weil kannst du auch noch 5 Spieltage vor Schluss rausfliegen, obwohl deine Mannschaft die Division gewinnt. Also es ist alles sehr konfus, zeigt aber einfach wieder, dass die Las Vegas Golden Knights skrupellos sind und das machen, was sie für richtig halten. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Ich meine, sie sind wieder im Stanley Cup Finale zum 3. Mal in ihrer Geschichte, die gerade mal jetzt, 9 Jahre alt ist? Oder 10?
Ja, seit 2017.
Ja, also die machen alles richtig. Da können wir uns alle drüber aufregen, so viel wir wollen, dass sie unfair sind und gemein sind. Aber das ist denen völlig wurscht und sie haben recht.
Um das Ganze so ein bisschen in Eissorten auszudrücken, Stefan, das machen wir ja immer recht gerne. Der Vanilla-Effekt, wie du ihn nennst, das wäre dann Carolina. Ich glaube, du hast nichts per se gegen die Mannschaft, aber es fehlt so ein bisschen Superstars und sie spielen im Kollektiv.
Ich kann dir nicht sagen, was es ist mit Carolina. Es ist auch nicht, es sind auch die Spieler, die dort spielen, sind alles, die sind gut, die sind sehr, sehr respektabel, die machen hervorragende Arbeit. Ich finde, Rod Brindamore war immer ein Spieler, dem ich sehr, sehr gerne zugeschaut habe. Vielleicht sind es die Trikotfarben, ich weiß es nicht, aber irgendwas an dieser Mannschaft. Ich kann mich nicht für Carolina begeistern und ich weiß nicht warum. Es gibt keinen Grund dafür. Und im Gegenteil, sie haben mehr als den Respekt verdient für das, was sie leisten. Aber ich schaue ihnen einfach nicht gern zu.
Die große Frage für alle Eisdielengänger ist ja, wenn Carolina Vanilla ist, welche Sorte sind dann die Vegas Golden Knights aus deiner Sicht? Also eher was Unangenehmes wie Minze oder Chili oder?
Ja, Haselnuss oder ja, Minze, irgendwas, was ich nicht mag.
Okay.
Ja gut, aber also bei Las Vegas, da sind es dann mehr so Kleinigkeiten wie jetzt zum Beispiel der Umgang mit Bruce Cassidy. Und du weißt, Bruce war ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir, also ein Kumpel von mir. Und ja, ich finde das halt einfach nicht fair in dem Sinne oder schön, wenn du einen Trainer rausschmeißt, ihm dann aber verbietest, sich einen neuen Job zu suchen. Das sind halt Dinge, die würde ich nie machen. Und deshalb ist es so ein bisschen, ja, auch wie sie mit ihren Spielern teilweise umgehen, die halt lange dort sind oder lange dort waren, Erfolg gehabt haben. Sie sind halt skrupellos, ist das beste Wort für sie. Aber nochmal, sie haben ja sowieso das Recht dazu zu machen, was sie wollen, aber der Erfolg gibt ihnen ja auch Recht. Es gibt unglaublich viele verschiedene Wege ans Ziel und sie haben sich für einen besonderen Weg entschieden. Mit dem haben sie Erfolg. Glaube nicht, dass es zu viele Leute gibt, die das genauso machen würden, aber nochmal, der Erfolg gibt ihnen recht und was jetzt das Eishockey an sich angeht, ist das völlig in Ordnung. Das ist eine Mannschaft, die spielt super, den schaue ich gern zu, die spielen auch hart, die spielen gutes, ich will jetzt nicht sagen altmodisches, aber geradeaus Nord-Süd-Eishockey, haben mit Jack Eichel und Mitch Marner und William Carlson, wirklich Leute, denen ich gern zuschaue. Also es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ich glaube, das ist ein... Gut, ich lag jetzt wirklich mit allem komplett falsch, was das angeht. Aber ich glaube, es wird eine enge, lange Serie.
Mhm. Ja, zum Tipp kommen wir natürlich wieder ganz zum Schluss. Abschließend zu unserem Eisdielen-Thema. Falls euch eine skrupellose Eissorte einfällt, immer her damit, schreibt uns einfach mal. Wir gehen nochmal zurück auf dieses Stanley Cup-Finale, das wir beide falsch getippt haben, das auch nochmal in einem Nebensatz gar abgeräumt, Stefan. Wir sprechen lieber nicht über die Tipps.
Keine Möglichkeit. Ah.
Aber es treffen jetzt ja zwei Teams aufeinander, die, finde ich, recht ähnlich gebaut sind und auch auf dem ersten Blick sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Beide setzen auf Forechecking beispielsweise. Mhm. Beide sind körperlich präsent, beide fahren viele Checks, blocken viele Schüsse, sind defensiv stark, haben gute Goalies. Mhm. Auf den zweiten Blick für dich, Stefan, wo ist für dich der große Unterschied?
Ich glaube, du hast es gerade eben gesagt. Also ich sehe jetzt keinen, der mich in die eine oder andere Richtung jetzt, sage ich, gehen lässt. Klar, Carolina spielt im eigenen Drittel ein Mann-gegen-Mann-System. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das machen ganz, ganz wenige Mannschaften. Mir fällt ehrlich gesagt außer Carolina im Augenblick überhaupt keiner ein. Aber sie sind so gut trainiert, sie sind so fit, die werden nicht müde, die kommen und kommen und kommen. Auch beim Vorcheck, das ist erdrückend, wie die laufen dich zu Tode und sind intensiv und alles. Und ja, Vegas ist eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen mehr Talent hat, würde ich jetzt sagen, mit Marner, mit Eichel, mit Stone, aber die, glaube ich, schlittschuhläuferisch nicht so stark ist wie Carolina. Ich glaube, Carolina ist die bessere schlittschuhläuferische Mannschaft, die schnellere Mannschaft, Aber dafür, glaube ich, sind die Vegas Golden Knights die physischere Mannschaft. Ich glaube, die Vegas Golden Knights sind entweder die größte oder zweitgrößte Mannschaft der Liga, größte und schwerste. Also darauf berufen sie sich auf. Sie wollen ihre Körper einsetzen, um dich müde zu machen, um dir weh zu tun im Sinne von, ja, das in so einer langen Serie natürlich, da wird auch mal hart gespielt, eben um bestimmte Dinge zu erreichen, und bei ihnen geht es mehr in die Richtung. Deshalb erwarte ich eigentlich eine extrem intensive Serie, was das angeht.
Das glaube ich schon auch. Lass uns das Ganze mal ein bisschen auffächern und in die Mannschaften selbst reinschauen. Gerne auch in die Mannschaftsteile einfach mal. Mhm. Beginnen wir mit dem Sturm bei Carolina. Ich muss einfach wieder drei Namen ziehen. Die haben wir in den letzten Episoden eigentlich immer gezogen. Aber ich kann einfach nicht verstehen, dass die nicht nachlassen. Also, dass die weiter so gut und konstant performen. Und ich spreche von Taylor Hall, 16 Scorerpunkte, Logan Stankoven, 12 Scorerpunkte und Jackson Blake, 15 Scorerpunkte. Ja. Die scoren einfach weiter und weiter. Zusammengerechnet haben die schon 19 Tore geschossen, 43 Punkte gesammelt und 6 Spiele mit Siegtreffern entschieden. Also, die sind ja nicht nur, dass sie die Empty Netter machen, sondern die schießen ja auch die wichtigen Tore auch noch. Was ist das Geheimnis von diesem Trio? Warum sind die plötzlich so stark? Warum hatte die keiner auf dem Zettel und warum kann sie keiner bremsen?
Ja, es ist, warum, ist schwierig. A, hast du natürlich eine andere erste Reihe im Kopf mit Seth Jarvis, mit Aho und Svechnikov. Und wenn du dann auf die Aufstellungen schaust, dann geht dein erster Gedanke, was die erste Reihe angeht, immer zu Aho als Mittelstürmer. Logan Stankoven ist jetzt nicht wirklich der prototypische zweite Reihe NHL-Mittelstürmer, allein von der Größe her und alles. Aber manchmal sind es einfach Situationen, wo sich drei Spieler finden, die sich gegenseitig hervorragend ergänzen. Jeder kennt seine Aufgabe in der Reihe. Ich glaube, Jackson Blake und Taylor Hall sind beides hervorragende Schlittschuhläufer, die gerne vorchecken, die vorne reingehen, die den Körperkontakt suchen. Taylor Hall spielt extrem hartes Eishockey in diesen Playoffs, fährt alle seine Checks zu Ende und dadurch kreieren sie diese Scheibenverluste beim Gegner. Und Stankoven ist dann derjenige, der dann aufs Tor schießt auch. Und es funktioniert einfach. Sie ergänzen sich super miteinander. Sie spielen ganz offensichtlich sehr gerne miteinander und ab und zu läufst du in solche Situationen, wo eine Reihe einfach in den Playoffs über sich hinaus wächst. Keiner kann dir wirklich sagen, warum das so ist, aber sie haben halt einfach jetzt eine Chemie gefunden, die funktioniert.
Stankoven alleine schon 9 Hütten gemacht, also der Mann ist torgefährlich. Ja. Jetzt ist es so, im Eastern Conference Finale haben sich endlich auch die vermeintlichen Stars der Mannschaft ein wenig mehr in den Fokus spielen können. Ich rede von Nikolaj Ehlers, also in der Serie 2 Tore, 5 Scorerpunkte, 1 Game-Winning-Goal. Svechnikov, auch ein Game-Winner, 2 Tore, 4 Scorerpunkte. Jarvis, mein Gott, was für ein Name, 2 Tore, 4 Scorerpunkte. Und Aho auch, 1 Tor, 3 Scorerpunkte, 1 Game-Winning-Goal. Also die waren vorher so ein bisschen überraschend unter dem Radar, haben sich jetzt aber gerade rechtzeitig reingespielt. Jetzt ist Carolina eine Mannschaft, die übers Kollektiv kommt. Wie wichtig ist es, dass jetzt eben auch bei diesen Spielern in diesem entscheidenden Moment der Knoten geplatzt ist?
Ja, extrem wichtig. Ich meine, wenn du wirklich eine Chance haben willst, im Endeffekt den Stanley Cup zu gewinnen, dann brauchst du etwas von allem. Und es gibt ja diese schöne Aussage, deine ersten 2 Reihen bringen dich ins Stanley Cup Finale und deine 3. und 4. Reihe gewinnen dir das Finale. Und jedes Jahr, wenn du dir dann den Stanley Cup Champion anschaust und die Mannschaft analysierst, sind es dann oft auch eben Spieler, die du vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hast, die dann den großen Unterschied ausmachen in entscheidenden Spielen. Und das ist natürlich bei Carolina im Augenblick die Situation, dass sie sehr viele Spieler haben, die das tun können. Und was halt noch dazu kommt, Entschuldigung, ist, dass sie Spieler haben, von denen du es eigentlich im Vorhinein schon erwartet hättest, die es aber bis jetzt noch nicht getan haben, was sie noch umso gefährlicher macht.
Ja. Schauen wir auf die Vegas-Offensive. Für mich, wie du schon gesagt hast, mit mehr Superstar-Power und auch sonst überzeugender, das zeigen zumindest die Zahlen, zweitbeste Playoff-Offensive, starkes Powerplay mit 23,9%. und auch enorm viel Tiefe. Ich meine, du musst dir nur mal überlegen, da sitzen Stanley Cup Champions wie ein Riley Smith und ein Brandon Saad einfach auf der Tribüne, in der Pressbox, weil sie es nicht in den Kader schaffen. Also das ist unglaublich. Und gleichzeitig hast du eben diese absoluten Ausnahmespieler wie einen Mitch Marner im Toronto vom Hof gejagt, in Vegas plötzlich ein gefeierter Held, der ist Playoff-Topscorer. Was glaubst du, wie viel Trotz ist bei ihm da aktuell dabei und wie sehr beflügelt er auch diese Monsterreihe von Vegas mit Brad Howden und William Carlson?
Ja, wie viel Trotz ist dabei? Ja, er wird dir sagen, gar keiner. Er wird sagen, das Thema habe ich abgeschlossen. Bei mir geht es nur um die Vegas Golden Knights. Ich glaube, dass im Augenblick kein wirklicher Trotz dabei ist, dass er sich auf das konzentriert, was er zu tun hat. Sollten die Vegas Golden Knights den Stanley Cup gewinnen und Mitch Marner gewinnt die Conn Smythe Trophy für den MVP, dann wird der Trotz da sein. Dann wird er auch mal abends bei sich zu Hause so ein bisschen lächeln und sagen, okay, gut. Es ist schon eine interessante Situation, dass ein Spieler, dem eigentlich grundsätzlich in den letzten 10 Jahren nachgesagt worden ist, dass er, wenn es drauf ankommt, eben nicht da ist, jetzt so eine Playoffs spielt. Und es zeigt ja einfach auch ab und zu, dass das Umfeld extrem wichtig ist, logischerweise. Es ist nicht so, dass wenn er jetzt mal in 3 Playoffs-Spielen nichts macht, dass dann sofort jeder mit dem Finger auf ihn zeigt, sondern es sind eben andere Leute da mit Jack Eichel, mit Dorofeev. Brad Howden hat 10 Tore gemacht in 16 Spielen. Du hast Shane Theodore, Mark Stone, Thomas Hurdle. Da sind schon richtig gute Spieler dabei. Dann hast du für die 4. Reihe noch Leute dazugeholt an der Trade Deadline wie Nick Doubt, die anderen Rollen übernehmen können. Und es ist einfach eine hervorragende Mischung und der Druck ist eben nicht nur bei Mitch Marner oder wie es in Toronto halt war, bei Mitch Marner, bei Austin Matthews und Michael Nylander, sondern der Druck hier ist auf viele Schultern verteilt und auch auf Schultern verteilt, die diesen Druck haben wollen. Jack Eichel will in dieser Position sein und William Carlson hat einen Stanley Cup gewonnen und Mark Stone hat einen Stanley Cup gewonnen. Das sind alles Leute, die kennen diese Situation und sie wollen in dieser Situation sein und ich glaube, das hilft Mitch Marner ungemein.
Ja, mit Mark Stone ist ja nicht nur ein wichtiger Power Forward jetzt zurückgekehrt während der Western Conference Final Serie, sondern auch noch der Kapitän, der damit wieder die Brücke übernimmt. Und man muss ja wirklich sagen, und wie? 2 Spiele hat er jetzt gemacht seit der Verletzung. 2 Tore, 1 Assist, also 3 Scorerpunkte. Du hast eben schon gesagt, er hat die Mannschaft 2023 schon zum Stanley Cup geführt in Vegas. Wie stark gibt dir so ein Spieler, der zurückkommt, jetzt einen Push? Ich meine, der spielt in der Reihe mit Thomas Schertl. Das ist eigentlich auch Wahnsinn, sowas in der 3. Reihe rumlaufen zu haben. Aber nochmal, wie groß ist der Push für eine Mannschaft, wenn ein Führungsspieler, ein Schlüsselspieler und dann auch noch dein Kapitän wieder zurück an Bord ist?
Der ist sehr groß. Du freust dich einfach, wenn deine besten Jungs bereit sind zu spielen, wenn sie gesund sind und nochmal, Mark Stone, es gibt nichts, was in diesem Finale passieren wird, was Mark Stone noch nicht gesehen hat. Der kann helfen damit. Der war schon in allen diesen Situationen und so einen Spieler dann zurückzukriegen, wenn er 100% fit ist, ist Gold wert für eine Mannschaft wie Vegas.
Wir müssen über Jack Eichel und seine Reihe auch noch sprechen. Für mich nicht ganz so fancy wie die von Marner. Also die sorgen so für die absoluten Highlight-Clips. Aber ich finde, gerade diese erste Reihe erledigt unfassbar gute und harte Arbeit auch in beide Richtungen. Also so definitiv auch nach hinten. Ich rede von, wie gesagt, Jack Eichel. Ich rede von Dorofeev, der so ein bisschen die Sniper-Rolle einnimmt. 10 Tore schon gemacht. Aber wir wollen auch Ivan Barbashev nicht vergessen, der die Reihe komplettiert, der aufräumt. 83 Hits in den Playoffs 2026. Also das sind unglaubliche Zahlen. Also wie schätzt du diese vielleicht so ein bisschen im Schatten der Mahner-Reihe stehende erste Reihe ein, insbesondere auch im Spiel nach hinten?
Ich glaube nicht, dass sie im Schatten steht, weil sie die Reihe ist, die im Endeffekt, glaube ich, in den entscheidenden Situationen dann auf dem Eis stehen wird, vor allem wenn du führst. Jack Eichel hat sich in den letzten paar Jahren zu einem der absoluten Top 2 Wegecenter in der ganzen NHL entwickelt. Er ist nicht mehr so weit entfernt von Leuten wie Barkov und Hischier, vielleicht sogar vor Hischier, um ganz ehrlich zu sein, was auch sein defensives Können angeht. Er ist ein Er ist ein Mittelstürmer, den du immer gegen die beste Reihe der anderen Mannschaft einsetzen kannst. Und ich werde davon ausgehen, dass er jedenfalls am Anfang der Serie fast nur gegen Stankoven aufs Eis kommt, um die Reihe auszuschalten. Und nicht nur, dass er Reihen ausschaltet in dem Sinne, aber er scoret ja auch noch dazu. Also keine reine defensive Reihe, sondern einfach eine hervorragende Overall. Also die können alles. Und deshalb für mich, glaube ich, wahrscheinlich im Endeffekt die wichtigste Reihe für Las Vegas.
Mhm. Wir schauen mal auf die Verteidigung in beiden Mannschaften. Da wird es nämlich interessant, weil eben beide Teams sehr, sehr defensiv stark sind. Und man sagt ja auch nicht ohne Grund, Offense wins games, Defense wins championships. Also ja, du brauchst eine gute Defensive, um Meister zu werden. Und die die beste Playoff-Defensive haben die Carolina Hurricanes. 1,62 Tore im Schnitt lassen sie nur zu. Das ist ein komplett irrer Wert. Genauso wie das Penalty-Killing, 92,5%, das zweitbeste. Der größte Hebel für mich aber ist dieses Schussmanagement, was wir schon so oft angesprochen haben. Meiste Schüsse, 33,7, wenigste zugelassene Torschütze, 22,3 im Schnitt pro Spiel. Wie machen die Hurricanes das? Das ist, also vor allem auch über diesen Zeitraum. Du wirst ja irgendwann müde, verletzt, ja. Der Gegner wird besser. Wie machen die das?
Mit ihren Füßen, die Laufbereitschaft, die Einsatzbereitschaft und die Laufbereitschaft. Diese Mannschaft fährt einfach sehr, sehr gut Schlittschuh, fährt sehr, sehr viel Schlittschuh und ist dadurch einfach ja erdrückend in ihrer Spielweise auch mit ihrem System. Sie geben dir keinen Raum, keinen Platz, du hast keine Zeit wir sagen, they're smothering the opponent, die erdrücken dich förmlich mit ihrer Art und Weise. Und sind aber auch so, eben weil sie so fit sind. Ich meine, wissen wir auch alle, Fakt ist, ihr fittester Akteur ist der Trainer selber, der, ja, der wahrscheinlich gefühlt am Tag 6 Stunden im Kraftraum verbringt. Und das ist ansteckend, sowas. Wenn dein 55 Jahre alter Chef sowas macht, dann arbeitest du auch. Aber sie sehen das natürlich auch im Erfolg, den sie haben. Und sie glauben an das, was sie tun. Und das ist natürlich das Größte, wenn du als Trainer einen Weg vorgibst, die Mannschaft folgt dir damit und sagt, okay, wir vertrauen dir, wir machen das, und dann kommt der Erfolg, ja, dann ist es umso einfacher für die Mannschaft, auch weiter in diesem System zu bleiben und hart zu arbeiten. Und sie sind eine sehr selbstbewusste Mannschaft im Augenblick. Das siehst du an ihrer Spielweise, das siehst du an den Zahlen nochmal. Sie schießen von überall aufs Tor, aber sie lassen auch keine Schüsse zu. Freddie Anderson spielt eine unglaubliche Serie bis jetzt, oder Playoffs auch als Torhüter. Und sie sind erdrückend einfach in ihrer Spielweise.
Aber ist es so einfach? Sie laufen einfach mehr und sind bereit, die Wege zu gehen. Aber das sind doch eigentlich Grundtugenden, Stefan. Ja, also Laufeinsatz kannst du von jedem erwarten.
Na, musst du von jedem erwarten. Das musst du von jedem erwarten. Aber sie haben ein Spielsystem gewählt, extrem passend zu ihren Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten sind nun mal die Laufbereitschaft, die Kondition, die Art und Weise, wie die Spieler an sich selber auch gerne spielen möchten. Und das funktioniert einfach alles im Augenblick. Und natürlich musst du von jedem Spieler erwarten, dass er läuft, bis er nicht mehr kann. Aber es funktioniert ja als Gruppe, als Einheit. Sie gehen gemeinsam die Wege, die sie gehen müssen. Jeder, der so läuft und deshalb funktioniert es im Augenblick. Du hast den hundertprozentigen Buy-in, also jeder ist voll an Bord und glaubt an alles, was sie tun. Und wenn du das hast, dann bist du extrem schwer zu schlagen.
Wir müssen über einen Verteidiger nochmal gesondert reden, vielleicht sogar über zwei. Keandre Miller von den Hurricanes mit plus 14. Ich weiß, du magst diese Statistik nicht so sehr, Stefan, aber es ist der beste Wert in den Stanley Cup Playoffs 2026. 27 Checks, 18 Blocks, enorm zuverlässig, was du in keiner Statistik eigentlich ablesen kannst. Mhm. Spielt gute Schläger, taucht auch in keiner Statistik auf. Macht kaum Fehler, taucht auch in keiner Statistik auf. Und vorne auch in Ordnung. 8 Assists, noch kein Tor, okay. Aber für mich spielt er unfassbar komplett, und jetzt spielt er noch zusammen mit Sean Walker. Und er hat eine plus 13 Statistik, er hat 42 Checks und 21 Blocks. Also frisst auch Gegner und Pucks auf. Wie siehst du Keandre Miller, wie siehst du Sean Walker, und wie schwer ist es als Stürmer, wenn du auf dieses Tandem zuläufst?
Keandre Miller spielt das beste Eishockey seiner Karriere zum jetzigen Zeitpunkt. Er ist ein Spieler, der immer sehr viel Potenzial gehabt hat, der immer vor allem extrem gute schlittschuhläuferische Fähigkeiten gehabt hat. Der kann laufen, der ist schnell, der das aber immer nie konstant genug gezeigt hat in New York bei den Rangers, dadurch ein bisschen in Ungnade gefallen ist und jetzt einfach eine Organisation und eine Mannschaft gefunden hat, die genau das, was er am besten kann, von ihm haben will und lässt ihn das machen. Und das, wie gesagt, er ist das perfekte Puzzlestück, was sie gebraucht haben für ihre Defensive. Er spielt sensationell gutes Eishockey, für seine Verhältnisse eigentlich mehr, auch als man hätte erwarten können zum jetzigen Zeitpunkt in seiner Karriere. Und er hat den perfekten Partner für sich gefunden in Sean Walker, der genauso gut Schlittschuh läuft, der genauso einen hervorragenden ersten Pass spielt. Wie gesagt, vor allem in der defensiven Zone, wenn du Mann gegen Mann spielst, brauchst du Verteidiger, die Schlittschuh laufen können. Und das können beide und deshalb funktioniert es.
Läuft also für Keandre Miller, sowohl beruflich, wenn man so will, auf dem Eis, als auch privat, ist jetzt kurz vor den Finals auch noch Vater geworden, gibt da wirklich super süße Fotos auch im Internet mit ihm auf der Spielerbank mit seinem Neugeborenen, also ja, läuft für Keandre Miller, ich bin gespannt, was für Finals er spielen wird. Für mich auch krass, beide Mannschaften haben jetzt keine klassischen Blue-Liner, also diese Offensivverteidiger, die dir unfassbar viel Offensive generieren, wie jetzt ein Cale Makar. Und das ist bei Vegas nicht anders. Also ich finde, bei den Golden Knights ist der einzige wirkliche offensiv ausgerichtete Verteidiger Shea Theodore, der hat immerhin schon 11 Scorer-Punkte gemacht. Aber er ist es nicht nur, sondern er frisst auch viele Pucks, 46 Blocks schon. Und wir müssen über das Tandem bei den Golden Knights auch mal sprechen. Also Shea Theodore neben Braden McNabb, der ist ja so ein absoluter Defensivverteidiger eigentlich, hat die meisten Checks in seiner Mannschaft, die zweitmeisten Blocks, auch eine +7 und ist auch nur noch einer von zwei Vegas-Born-Spieler, also die vom Expansion-Draft 2017, von der Originalmannschaft, wenn du so möchtest, übrig geblieben sind. Das Tandem scheint sich perfekt zu ergänzen, Stefan. Was macht die beiden aus, Shea Theodore und Braden McNabb?
Ja, Shea Theodore ist der die Scheibe antreibt, der die Scheibe auch wenn es sein muss, alleine aus der Zone befördern kann, indem er Schlittschuh läuft, der sich in die Offensive mit einschaltet als vierter Mann. Und Braden McNabb ist einfach das perfekte Gegenstück dazu. Der bleibt zu Hause, der deckt ihm den Rücken, der fährt harte Checks zu Ende, der blockt Schüsse, der arbeitet vor dem Tor. Und du hast eine perfekte Balance da von zwei Verteidigern, die sich super gut ergänzen. Du hast natürlich auch andere. Auch ein Rasmus Anderson hat hervorragende offensive Fähigkeiten, spielt jetzt vielleicht ein bisschen mehr die zweite Geige, sag ich mal, in dem Sinne zu einem Shea Theodore, als er das damals noch in Calgary getan hat. Aber er passt auch perfekt zum System. Was du hast bei Vegas ist eine Defensive, die unglaublich groß ist. Die sind groß, aber trotzdem extrem mobil, haben sehr gute aktive Schläger und sind halt einfach in der Lage, aufgrund ihrer Körpergröße auch unglaublich viel Platz wegzunehmen. Und wenn du gegen solche Jungs, wenn die so groß sind, in die Ecke gehst, da ist es halt extrem schwer rauszukommen, was natürlich es umso besser macht, umso einfacher macht, Schüsse aufs Tor zu verhindern und offensive Möglichkeiten für den Gegner zu verhindern. Also es ist eine sehr gut funktionierende Defensive, die vor allem mit unglaublich viel Power und Körpergröße spielt.
Und die bekommen jetzt richtig was zu tun. Also da kommt jetzt was angerollt, um so ein paar Wortspiele zu provozieren. Würde ich mal sagen, in Windeseile kommt ein Sturm der Hurricanes da angerollt. Und das bedeutet Dauerdruck, Forechecking, viele Schüsse, wir hatten es alle schon besprochen. Und Stefan, jetzt ist ja die NHL eine Copycat-Liga. Also das heißt, die Mannschaft, die mit irgendwas erfolgreich ist, wird kopiert. Und jeder macht's nach. Also vielleicht machen das ab nächsten Jahr alle. Aber was uns jetzt interessiert, ist die Frage nach dem Lösungsweg für jetzt, für Stanley Cup Finale 2026. Was ist das beste Mittel, um diese Offense, diesen Dauerdruck zu verteidigen?
Scheibenkontrolle. Du musst extrem gute Aufbaupässe spielen, um aus deiner Zone rauszukommen. Ich meine, die Carolina checkt unglaublich hart und aggressiv vor. Und da brauchst du Spieler, die auch mal alleine ein Problem lösen können, einen Vorchecker ausspielen können, ohne zu hohes Risiko einzugehen. Du brauchst unglaublich viel Unterstützung, glaube ich, von deinen Stürmern tief in der Zone, damit die Verteidiger Anspielstationen haben, um so aus der Zone zu kommen. Und wenn das nicht funktioniert, musst du dir Gedanken darüber machen, dass du vielleicht einen Spieler direkt rausschickst aus dem Drittel, damit die Carolina Hurricanes das respektieren müssen und sich vielleicht ein bisschen auseinanderziehen und dass du dadurch Platz schaffst für deine Stürmer, um sich anzubieten und so aus der Zone zu kommen. Du brauchst gutes Puckmanagement, du brauchst gute erste Aufbaupässe und du brauchst unglaublich viel Unterstützung. Du musst in der defensiven Zone bei so viel Vorcheck musst du Überzahlsituationen kreieren. Das heißt, du musst, wenn dein Verteidiger die Scheibe hat, es kommt ein Vorchecker, musst du als Stürmer in eine Position gehen, wo du ein 2-1 daraus machen kannst, um aus der Zone zu kommen. Du musst Überzahlsituationen kreieren, selbst in deiner eigenen Zone, um dir Platz zu verschaffen und diesem Vorcheck auch ein bisschen den Dampf wegzunehmen.
Aber das heißt, du musst im Endeffekt Laufeinsatz mit Laufeinsatz kontern, wenn ich das jetzt richtig zwischen den Zeilen durchgehört
habe. Das sowieso, Laufeinsatz mit Laufeinsatz, klar. Du musst genauso viel laufen, du musst härter arbeiten als die Carolina Hurricanes, wenn du sie schlagen willst, was sehr, sehr schwierig ist. Aber vor allem musst du extrem smart und vorsichtig und effektiv mit der Scheibe umgehen, wenn du sie hast. Wenn der große Druck kommt und du schiebst die Scheibe einfach von einer Ecke in die andere, dann wirst du Probleme kriegen. Du brauchst gute, kurze Outlet-Pässe, um aus der Zone zu kommen, um dieses Vorcheck zu brechen.
Dann schauen wir auf die Jungs, die ja hoffentlich richtig Druck bekommen, nämlich die beiden Torhüter. Es geht zwischen die Pfosten und da haben wir wirklich auch ein ja Duell der Extraklasse für Carolina. Frederik Andersen, 13 Spiele, 12 Siege, 3 Shutouts, 1,41 Goals Against, 93,1% Fangquote, High Danger Save Percentage, einer meiner absoluten Lieblingsstatistiken, 85,7%, also auch stark. Und ich habe auch da eine Schwachstelle gefunden und das ist der High Slot, also Schüsse aus dem hohen Slot, also etwas aus der Distanz, da kommt er nur auf 79,3% Fangquote. Auf der anderen Seite Carter Hart, Vegas, 16 Spiele, 12 Siege, kein Shutout, 2,22 Goals Against Average, 92,4% Fangquote, eine bessere High Danger Save Percentage, knapp mit 87,3. Und die Schwachstelle bei Carter Hart ist auch der High Slot. 79,5% Fangquote und auch rechts vor dem Tor aus Stürmersicht. Da hat er nur eine Fangquote von 80%. Was machen wir jetzt damit? Also haben die Stürmer das im Hinterkopf, dass du sagst, okay, mehr Schüsse aus dem hohen Slot? Wie siehst du dieses Duell?
Mehr Schüsse aus dem hohen Slot in dem Sinne nicht, weil die willst du ja sowieso immer haben. Das ist ja dein Ziel, Schüsse im hohen Slot zu kreieren, weil das die gefährlichste Zone auf dem Eis ist. Und wenn ein Spieler im hohen Slot nach einem guten Pass in der Lage ist, zum Beispiel direkt zu schießen oder so, dann wird es für jeden Torwart extrem schwer, irgendwas zu halten. Also diese Zonen, da schaue ich jetzt gar nicht so sehr meinen Torwart an, sondern das ist eine Zone, die einfach sehr gut verteidigt werden muss von auch den Verteidigern, den Stürmern, all diesen Dingen, weil aus dem Teil der Eisfläche willst du einfach keine Schüsse hergeben, weil die viel zu gefährlich sind. Und ich glaube, es wird interessant zu sehen, ob Carolina weiterhin 33 Mal pro Spiel aufs Tor schießen kann gegen diese Vegas Golden Knights. Weil das ist im Schnitt sehr, sehr viel und da wird man dann sehen, wie Carter Hart damit umgeht. Auf der anderen Seite hast du bei einem Mann-gegen-Mann-System in der defensiven Zone von Carolina natürlich die Situation, wenn du extrem gute, technisch versierte Spieler hast bei Las Vegas, die ihre 1-gegen-1-Situation gewinnen können, dann haben sie eigentlich mehr Platz, auch direkt zum Tor zu gehen, weil alle anderen vier konzentrieren sich auf ihren direkten Gegenspieler. Das heißt, du musst da in der Defensive extrem konstant sein. Und das ist eine Situation, die Spieler wie Marner und Eichel und auch Stone vielleicht ausnutzen können. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Serie, weil ich ehrlich gesagt nochmal kein Gefühl dafür habe im Augenblick.
Schüsse aus dem Highslot, Stefan, bedeutet oftmals wahrscheinlich auch Sichtbehinderung, also dass das eine Rolle spielt, weil es eben eine größere Distanz zum Tor ist. Jetzt ist ja vor allen Dingen Vegas eine Mannschaft, die konsequent vorm Tor einparkt. Sie haben auch die Spieler dazu, groß, schwer, die Sicht nehmen. Für dich so ein bisschen jetzt, nachdem ich diese Schwachstellen so ein bisschen rausgearbeitet habe, ein kleiner Vorteil für Vegas aufgrund der Spielweise?
Ja, ich glaube, dass auch Carolina-Spieler hat, die sehr, sehr gern vors Tor gehen. Ein Jordan Staal zum Beispiel, das ist der erste Weg, das sein erster Platz, wo er hingeht, ist direkt vors Tor. Ein Seth Jarvis nimmt normalerweise die Sekunde, wo er auch nur einen halben Meter Platz hat, den direkten Weg zum Tor. Also das hast du gerade eben auch bei der Weltmeisterschaft gesehen. Eishockey ist kein kompliziertes Spiel. Und vor allem heutzutage in der Art und Weise, wie die meisten Mannschaften verteidigen, gibt's eigentlich nur wirklich ein Rezept, von dem du davon ausgehen kannst, dass du damit am meisten Chaos schaffen kannst. Und das ist, wenn du die Scheibe von hinterm Tor an die blaue Linie beförderst, aufs Tor schießt und dann Verkehr hast. Und da passieren einfach die meisten gefährlichen Dinge und beide Mannschaften sind sehr gut mit diesem Ansatz und beide Mannschaften haben die Körpergröße und die technischen Fähigkeiten dafür und deshalb komme ich wieder zurück, dass ich sehe einfach eine sehr intensive Serie mit unglaublich vielen harten Zweikämpfen in den Ecken vorm Tor, viele geblockte Schüsse, alle diese Dinge. Ich sehe kein Spiel, wo es hoch und runter geht mit 3-2, 2-1 Situationen, 4-3 Situationen. Das sehe ich nicht. Ich sehe eine intensive Grinding-Serie, wo in den Ecken gearbeitet wird. Ich glaube, wer im Endeffekt die Bande am besten kontrolliert und die meisten Zweikämpfe an der Bande gewinnt, wird die Nase vorn haben.
Ich glaube auch, das wird ein zermürbender Kampf, ich kann es wirklich nicht anders sagen, mit vielen schnellen Schritten und ja, knackigen Checks. Wir müssen über die Trainer noch sprechen, Stefan. Für mich ein tolles Duell, muss ich wirklich sagen, auf den beiden Trainerbänken. Ich will euch die beiden Head Coaches ganz kurz vorstellen. Wir haben bei den Hurricanes Rod Brind'Amour, 55 Jahre jung, war einmal schon Trainer des Jahres in der NHL, hat den Stanley Cup gewonnen mit den Carolina Hurricanes im Jahr 2006, also vor genau 20 Jahren. Könnte sich ein Kreis schließen. Dann habe ich die Playoff-Siege-Statistik, der Hurricane-Statistik auch nochmal rausgeholt. Brind'Amour war bei 98 von 100 Playoff-Siegen dabei, entweder als Spieler oder eben jetzt als Trainer. Vom Trainertyp würde ich sagen, Vorbild, voll durchtrainiert, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Die Spieler würden für ihn durch Wände laufen, durchs Feuer gehen. Mir gehen langsam die Metaphern aus. So, und auf der anderen Seite hast du mit John Tortorella, 67 Jahre jung, einen Stanley Cup Champion als Coach. 2004 hat er es geschafft mit Tampa, zweimal Coach des Jahres gewesen in der NHL. Und der ist noch gar nicht so lange im Amt, seit dem 29. März, seitdem seine Bilanz, also reguläre Saison und Playoffs, unfassbar. 19-4-1. Das musst du erstmal schaffen. Er ist vom Typen her komplett anders, würde ich sagen. Aggressive Leader, kann man das so sagen? Also auf jeden Fall sehr erfahren, legt sich gerne mit Medien an, unbequem, eckt an, ich würde fast sagen, umstrittene Persönlichkeit. Ja, Rod Brind'Amour gegen Tortorella.
Aber nicht für seine Spieler. Seine Spieler lieben ihn. Du wirst 9 von 10 Leuten, die für John Tortorella gespielt haben, werden dir sagen, er ist ein sensationeller Typ. Es gibt immer wieder den einen oder anderen Fall natürlich, wo dem nicht so ist, aber du hörst eigentlich von ehemaligen Spielern von Jordan Torella nur Positives, in der Art und Weise, wie er mit den Jungs umgeht. Dieses Anecken zum Beispiel mit den Medien, ja, da geht es hauptsächlich darum, dann die Aufmerksamkeit von den Spielern abzulenken, so dass die Medien sich auf ihn konzentrieren und seine Jungs in Ruhe arbeiten können. Ich meine, dafür hat er die ganze Erfahrung, deshalb macht er sowas. Er ist halt natürlich, es sind beides Coaches, die einfach verstanden haben, dass du heutzutage, nochmal, das habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, es gibt ja auf dem Level keine schlechten Trainer mehr. Da weiß ja jeder alles. Es gibt kein System, was er dir nicht erklären kann. Es gibt kein Überzahl, was er dir nicht aufzeichnen kann, keine Unterzahl, alle diese Dinge. Es geht darum, wie er die Menschen behandelt oder wie die Menschen behandelt werden. Es geht darum, wie jeder von diesen beiden Trainern in der Lage ist, seine Mannschaft am selben Strang ziehen zu lassen. Und das können beide sehr, sehr gut. Rod Brindamore ist ein Trainer, der im Endeffekt eigentlich alles von dir verlangen kann, weil das alles Sachen sind, die er selber auch so gemacht hat. Ja, wenn du ein Eishockeyspieler bist und du beschäftigst dich mit Rod Brindamore, dann siehst du einen Spieler, der 90, 100 Punkte im Jahr gemacht hat, aber trotzdem mit einer 60% Bully-Quote Schüsse geblockt hat, gefightet hat, wenn es sein musste, Checks zu Ende gefahren ist, und grundsätzlich der fitteste Spieler war, weil er gearbeitet hat wie ein Tier. Wenn der von dir verlangt, dass du den extra Meter gehen sollst, dann macht er das, weil er den extra Meter früher selber gegangen ist. Und das ist dann auch wieder ansteckend. Und klar, funktioniert es nicht immer bei jedem. Und es wird auch Spieler geben aus der Vergangenheit, die für ihn gespielt haben, die sagen können, nee, geht nicht. Aber jetzt im Augenblick hat er halt wieder, genauso wie John Tortorella, einen Weg gefunden, dass die Mannschaften A an sich glauben, dass sie an den Trainer glauben, dass es beides verschworene Einheiten sind, die einfach ein gemeinsames Ziel im Sinn haben, nichts anderes. Und alle sind bereit, für dieses Ziel alles zu tun, was nötig ist. Da kümmert sich keiner um seine Punkte, seine Tore, seine Plus-Minus-Statistik, seine Eiszeit. Das ist völlig irrelevant. Am Ende wollen beide den Cup haben und dafür sind sie bereit, alles zu tun. Und diese beiden Trainer sind ja, die sind bekannt dafür, dass sie es immer wieder schaffen. Rod Brindamore jetzt über 12 Jahre in derselben Organisation und John Tortorella bei vielen Sachen, weil er halt doch mit seiner Art und Weise dann nach einer gewissen Zeit auch vielleicht so ein bisschen die Effektivität verliert. Aber für die ersten 2-3 Jahre ist er immer hervorragend.
Ja, und wird keiner fragen, wenn er jetzt mit Vegas einen Stanley Cup nach Hause holt. Eine letzte Kategorie, Stefan, für dieses Stanley Cup Finale 26, weil es, glaube ich, auch für unsere Hörer einfach mal interessant ist, jetzt nur über das Sportliche zu sprechen, also Spieler, Trainer, Mannschaftsteile. Ich nenne die Kategorie Stadien und Standorte. Ich glaube, wir müssen einfach mal reinschauen, was erwartet die Fans denn eigentlich vor Ort? Du hast auf der einen Seite Raleigh in North Carolina, Lenovo Center. Ich würde sagen, eher eine unspektakuläre Stadt, aber mit sehr lauten und engagierten Fans. Manche beschreiben sie als so ein bisschen rowdyhaft, aber das ist gar nicht böse gemeint. Also grillen draußen, machen Fanfeste auf dem Parkplatz und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite hast du Vegas, was für mich wieder das komplette Gegenteil ist. Las Vegas, alles laut, schrill, bunt, komplette Reizüberflutung eigentlich überall, wo du hinschaust. Dann hast du die T-Mobile Arena. Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Alleine die Bassmagazine, die da unter dem Würfel hängen, lassen den Medientisch erbeben. Es ist ein Wahnsinn. Das ist die beste Show in der Stadt, finde ich. Du hast Entertainment in jeder Sekunde, die du dir vorstellen kannst. Also die gehen es irgendwie ganz anders an. Jetzt ist aber die große Frage, wie siehst du Städte und Stadien und was glaubst du, welchen Einfluss könnten die aufs Finale haben?
Also wenn irgendjemand einen Einfluss aufs Finale haben könnte, dann glaube ich eher an die Fans der Carolina Hurricanes, die so ein bisschen mehr in die europäische Ecke gehen. Die sind sehr laut während des Spiels auch. Sie feuern an, die Caniacs, die hatten damals ihren Storm Surge nach den Spielen, wo mit den Fans gefeiert worden ist. Das war damals ja mehr oder weniger, glaube ich, die erste Mannschaft, die in der NHL sowas gemacht hat. Und wie du schon sagst, die Fans sind 5-6 Stunden vor dem Spiel auf dem Parkplatz, grillen, feiern, trinken Bier, werden laut. Das ist mehr dieses College-Flair, was die haben in Raleigh, North Carolina mit ihren Fans, die einfach, ja, gefühlt mehr involviert sind als die Fans in Vegas. In Vegas ist es die Show, in Vegas ist es das Drumherum, die Lichter, die Musik, die Schausteller vor dem ersten Bulli, die da Drachen töten und was weiß ich alles, was da dazugehört. Und es ist was komplett anderes. Es ist sehr, sehr amerikanisch in dem Sinne und die Leute lieben das. Aber ob das jetzt einen großen Einfluss auf den Gegner hat oder auch auf die eigene Mannschaft in dem Sinne, was Motivation angeht, wage ich zu bezweifeln. Also da sehe ich dann eher, dass die lauten Fans, die die wirklich, ja, eigentlich nur fürs Eishockey da sind, sage ich jetzt mal, dass die dann vielleicht doch eher Einfluss aufs Spiel nehmen können.
Ich bin gespannt, weil was Vegas halt auch sehr, sehr gut versteht, ist, die Fans laut zu machen. Also die haben ganz viele Einspieler, die dich abholen, wo du sagst, ah, jetzt muss ich einfach aufstehen und mitmachen. Und ich muss auch mal aufräumen mit dem Gerücht, dass das ein Touristenclub ist, also dass nein, Touristen hinkommen. Also das ist nicht so. Die haben eine unfassbar leidenschaftliche und treue Fanbase aus der Umgebung von Las Vegas. Also
ja, das sind absolut. Die Einheimischen. Aber wie authentisch ist der Lärm, wenn er dir vorgeschrieben wird, im Gegensatz zu Carolina, wo er authentisch kommt aufgrund der Situation auf dem Eis. Es sind verschiedene Dinge. Nochmal, wir reden hier Stanley Cup Finals. Ich glaube, weder die eine noch die andere Fangemeinschaft und Halle wird einen Einfluss auf die Serie haben. Dafür sind die Jungs viel zu profihaft. Ich sag's auch ganz offen. Ich glaube auch, dass der Heimvorteil inzwischen völlig überschätzt ist. Jeder fliegt mit dem Charter, ist früh genug da, schläft in einem 5-Sterne-Hotel, isst das beste Essen. Also im Gegenteil, ich glaube, das ist ja fast schon ein Vorteil, wenn du auswärts spielst, hast du keine Kinder zu Hause, du hast keine Nachbarn, du hast keine Leute, die zum Spiel kommen wollen, um die du dich kümmern musst, für die du Tickets besorgen musst. Alle diese Dinge fallen raus. Und wenn du auswärts bist, kannst du dich nur auf dein Spiel konzentrieren. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die oft auch eine Rolle spielen.
Jetzt wird's ein, Stefan. Immer wenn ich sage, die Saisonserie war, dann kommt gleich ein Tipp oder wird einer verlangt. 2-0 für Vegas. Zweimal getroffen, die beiden Teams. Vegas hat beide Spiele gezogen, also die Saisonserie gesweept. Ja, und jetzt sind wir bei der alles entscheidenden Frage. Wer oder was macht den Unterschied? Und wer wird Stanley Cup Champion 2026? Deine Prognose, Stefan.
Wenn ich jetzt eine Münze hätte, würde ich eine Münze schmeißen, weil ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe beide Mannschaften als sehr, sehr auf Augenhöhe an. Ich sehe keinen wirklichen Vorteil bei der einen noch der anderen. Beide Mannschaften haben hervorragende Playoffs gespielt bis zum jetzigen Zeitpunkt, sind in absoluter Topform. Auch gesundheitsmäßig ist nicht viel los bei beiden Mannschaften. Mir fällt jetzt keine große Verletzung für einen Schlüsselspieler ein. Von daher, ich habe es vorhin gesagt, ich glaube eine lange, intensive Serie und sag jetzt einfach mal, um einen Wolfgang glücklich zu machen, Las Vegas in 7.
Okay. Dann halte ich natürlich dagegen, ist ja klar. Ich sage, es ist Carolinas Jahr. Warum? Mannschaft über Jahre aufgebaut, so viele herbe Enttäuschungen weggesteckt, die wurden so oft im Conference Final gesweept. Rod Brind'Amour finde ich einfach einen geilen Coach, ich muss es so sagen. Ja. Deswegen halte ich voll dagegen, Stefan, um es nochmal so spannend wie möglich zu machen zwischen uns beiden und sag Hurricanes in 5.
In 5? Du bist ja.
Ja, ich muss jetzt ja irgendwas wagen. Also wir haben uns jetzt beide nicht mit Ruhm bekleckert, was die Tipps angeht. Jetzt, wer nicht wagt. Also schauen wir mal. Langsam wird's dunkel, nicht nur bei dir in Nürnberg, sondern auch bei mir in Fürth. Stefan, bevor uns jetzt hier noch das Licht ausgeht, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir hocken ja auch beide auf gepackten Koffern, geht ja morgen früh, wir werden uns am Flughafen treffen, glaube ich, geht's ja direkt rüber in die Staaten. Noch unsere 6 Schlagschüsse, die ersehnt werden, habe ich mir sagen lassen. Deswegen lass uns die auf jeden Fall noch reinhauen ins Mikrofon. Wir starten mit einer guten Nachricht für ein junges deutsches Talent. Philipp Sinn heißt der junge Mann. Der wechselt vom EHC Red Bull München aus der DL in die Organisation der San Jose Sharks. Und du konntest ihn ja im letzten Jahr recht häufig sehen, sowohl in der DL, Stefan, als auch jetzt bei der WM 2026. Du warst live vor Ort. Also was für ein Spielertyp ist dieser Philipp Sinn und was haben die San Jose Sharks mit ihm vor?
Also er ist für mich ein großgewachsener, körperlich gut gebauter junger Verteidiger, der aber doch auch offensives Talent hat, der, wenn alles normal läuft, auch irgendwann eine Powerplay-Option sein könnte. Ist ein guter Schlittschuhläufer. Hat noch vor allem auf dieser Position, auf dem Level, für den es jetzt um ihn geht, muss er schon noch einiges dazulernen. Ich sehe ihn mit Sicherheit in der ersten Saison eigentlich nur ausschließlich in der AHL. Er muss das nordamerikanische Spiel lernen. Die kleinere Eisfläche als Verteidiger ist doch ein ganz, ganz großer Unterschied. Aber ganz offensichtlich hat er ja in seiner Zeit bei den diversen Junioren-Nationalmannschaften, bei der U20-WM und eben jetzt auch in München genug getan, dass die San Jose Sharks in ihm genügend Potenzial sehen und sagen, wir glauben, dass dieser Junge in vielleicht 2-3 Jahren für uns eine Alternative in der NHL werden kann. Und ich glaube, wenn er weiter so hart an sich arbeitet, wie er das bis jetzt getan hat, er ist ein relativ getriebener junger Mann, der gewissenhaft ist, der profihaft auch mit sich selber umgeht und arbeitet, dann gebe ich ihm eine gute Chance und wünsche mir, dass er da sein Ziel erreicht, weil es ist immer schön fürs deutsche Eishockey, wenn junge deutsche Spieler diese Möglichkeit kriegen.
Und ich sage ganz herzlich willkommen an Philipp Sinn in der besten Organisation in der National Hockey League. Willkommen bei den San Jose Sharks. So viel dazu. Wir gehen rüber nach Berlin, Stefan. Das war ja auch länger deine Wahlheimat. Matt Rampe von den New York Rangers wurde in Berlin gesichtet, hat er selber gepostet auf Instagram. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich und sage liebe Grüße an Andy, der mir den Post auf Instagram geschickt hat. Deswegen bin ich überhaupt erst draufgekommen. Nur ein Städtetrip, Stefan, oder holen sich die Eisbären einen 2,6 Meter großen Agitator für den Sturm?
Ich hoffe nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich habe Matt Rampe des Öfteren auch live gesehen in der American Hockey League und er hat absolut seine Qualitäten, die wir, glaube ich, alle wissen, was sie sind. Sehe das aber nicht unbedingt als gute Qualitäten fürs europäische Eishockey. Auf der größeren Eisfläche würde es für ihn, glaube ich, doch schwieriger werden, alle seine Checks zu Ende zu fahren, weil du mehr Zeit hast, ihm auszuweichen. Was seine technischen Fähigkeiten angeht, ist er limitiert, sage ich jetzt mal. Natürlich kann er in der DEL spielen, hat er genügend Qualität dazu, in der DEL zu spielen, das ist überhaupt kein Thema. Und er kann auch ohne Frage ein extrem wertvoller Spieler in der DEL sein, weil wer will schon gerne gegen Matt Rampe spielen, muss man auch mal ganz offen sein. Aber irgendwie, ich meine, Berlin hat Yannick Villieu. Ich sehe keinen Grund dafür, dass Berlin sich Matt Rampe holen sollte. Auf der anderen Seite kann Berlin auch machen, was sie wollen, weil die gewinnen ja sowieso alles. Und von daher, wenn es Matt Rampe ist, ist es Matt Rampe.
Schlagschuss Nummer 3, Stefan. Es gab eine Trainerentlassung bei den Vancouver Canucks. Adam Foote ist nicht länger Head Coach. Ja, man muss sagen, alles neu in Vancouver. Also der neue GM Ryan Johnson wird direkt aktiv. Nachvollziehbarer Schritt für dich. Und wer passt denn jetzt gut zu den Vancouver Canucks?
Nachvollziehbar deshalb, weil du eigentlich grundsätzlich, wenn du als Manager irgendwo anfängst, möchtest du deinen eigenen Trainer etablieren. Dann möchtest du genau die Person in dieser Position haben, die du dort einsetzt und haben möchtest. Ich glaube aber, dass wenn du einen Trainer wie Adam Foote nach einem Jahr feuerst, dass das mehr das Problem der Organisation ist, anstatt des Trainers. Ist ja nicht so, dass er eine sehr gute Mannschaft schlecht gecoacht hat und es deshalb zu diesen Ergebnissen gekommen ist, sondern es war einfach eine sehr, sehr schlechte Mannschaft, bei der es ehrlich gesagt völlig egal ist, wer da der Trainer war. Ich glaube, im Endeffekt ist es eine Situation, dass Ryan Johnson und die Vancouver Canucks einen sehr bestimmten Trainer im Auge haben, den sie haben wollen. Und sie in einer Situation sind, wo sie sich sagen, wenn wir warten, ist er weg. Deshalb sind sie jetzt diesen Schritt gegangen. Das glaube ich.
In unserem nächsten Schlagschuss sprechen wir über den Candyman, Seth Jarvis, Stürmer bei den Carolina Hurricanes, den sehen wir jetzt auch im Stanley Cup Finale, versteckt überall in seinem Haus, in jedem Zimmer, ausnahmslos, also Küche sowieso, aber auch Schlafzimmer, Wohnzimmer, Toilette, Bad, überall kleine Naschereien für mich so ein bisschen Inspiration für mein Leben, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich es mir nicht erlauben kann, im Gegenteil oder im Gegensatz zu Seth Jarvis. Mhm. Deswegen meine Frage an dich, Stefan, wie viele Süßigkeiten hast du so im Haus versteckt pro Zimmer? Und was ist deine Lieblings-US-Nascherei? Die haben ja ein unfassbares Angebot.
Also ich verstecke gar nichts.
Das musst du ja sagen jetzt.
Ich verstecke gar nichts. Ich esse zu viel Süßigkeiten. Ich probiere das immer sehr zu regulieren, kann es aber nicht, weil wenn es einmal im Haus ist, dann esse ich es auch. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich auch wochenlang ohne irgendwas zu kaufen, weil wenn es da ist, wird es gegessen. Ich habe eine Sendung gesehen über Seth Jarvis, also der isst ja wie ein Achtjähriger, also da gibt's dann Chicken McNuggets zum Abendessen. Ernährt sich jetzt nicht wirklich wie ein Sportler, aber auch egal, er ist sehr erfolgreich. Mein Lieblings-Candy, meine liebsten Süßigkeiten in Amerika sind entweder Laffy Taffy oder Flavored Tootsie Rolls.
Aha.
Ja, also Flavored Tootsie Rolls, musst du dir vorstellen, ist so ein bisschen wie Mamba oder Mauer, ein bisschen weicher, mit verschiedenen Geschmäckern und Laffy Taffy, ja, eigentlich auch, aber beides, die pure Chemie, komplettes Gift, ja, und nicht gut für mich, aber doch sehr.
Es schmeckt halt.
Ja, genau. Und wenn es da ist, wird es gegessen, deshalb versuche ich davon wegzubleiben.
Für unseren fünften Schlagschuss müssen wir kurz ein bisschen ernst werden, denn Claude Lemieux ist im Alter von nur 60 Jahren gestorben, vierfacher Stanley Cup Champion, Playoff MVP, ein unfassbar harter Spieler, der ja heftig gecheckt hat, aber auch einiges einstecken musste. Was verbindest du, Stefan, mit Claude Lemieux und vor allem auch mit dem, was jetzt danach noch kommt? Die Familie hat gesagt, sein Gehirn wird für die Wissenschaft gespendet, weil man untersuchen will, was da passiert ist in diesem Sport. Ich glaube, ich kann es so gut nachvollziehen. Du hattest ja auch die eine oder andere Gehirnerschütterung, Stefan. Also nochmal, was verbindet dich mit Claude Lemieux und ja, wie geht es da medizinisch auch weiter für die Zukunft?
Also was ich verbinde mit ihm, Erfolg, Siegertyp, jemand, der einfach bereit ist, alles zu tun, was nötig ist, um zu gewinnen und dadurch auch dabei auch oft übers Ziel hinausgeschossen ist. Braucht man nicht drüber reden. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Seine Situation an sich, was jetzt passiert ist, der Fakt, dass er diesen drastischen Schritt gewählt hat in seinem Alter mit der Vergangenheit, die er hat, ganz offen, also brauchen wir jetzt nicht lügen, aber das macht mir Angst. Das macht mir Angst aufgrund dessen, dass es halt viele Parallelen gibt auch und auch nicht nur bei ihm und mir jetzt, aber bei vielen Spielern aus dieser Zeit eben von uns, die wir ja einfach nicht gut genug auf uns aufgepasst haben und es ist halt eine Situation auch, wo du jetzt, wenn du hörst, wie die Leute über ihn reden, niemand hat es kommen sehen. Er war ein erfolgreicher Spieleragent, er war ein erfolgreicher Geschäftsmann mit einem Möbelgeschäft, er war vierfacher Familienvater, er war Großvater, er war seit 35 Jahren verheiratet. Kein Mensch hat kommen sehen, was jetzt passiert ist, und es ist doch so gekommen, und das macht mir Angst, gebe ich offen zu.
Dann hauen wir den sechsten Schlagschuss auch noch ins Netz. Wir haben den neuen Weltmeister und Stefan Ustorf war hautnah mit dabei. Finnland gewinnt das WM-Finale mit 1-0 nach Verlängerung gegen die Schweiz. Erstmal muss man sagen, unfassbar bitter, denn die Schweiz verliert damit das dritte WM-Finale in Folge. Also grausamer geht nicht. Und jetzt auch noch bei der Heim-WM. Es gab aber auch faustige Überraschungen. Norwegen zum Beispiel wird Dritter, holt Bronze, schlägt Kanada im Spiel um Platz 3 mit 3-2 nach Verlängerung. Hätte, glaube ich, niemand auf dem Zettel gehabt. Stefan, um's komplett zusammenzufassen, dieses Turnier, weil du eben so nah dran warst auch. Ein verdienter Sieger Finnland. Wie bitter ist das Ganze für die Schweiz? Du warst ja hautnah dabei. Warum landet Norwegen vor Teams wie Kanada, USA, Schweden, Tschechien, Slowakei? Und wie siehst du auch das Deutsche aus in der Vorrunde?
Finnland verdienter Weltmeister, ja, absolut. Ein komplett ausgeglichenes Finale mit meiner Meinung nach den zwei besten Mannschaften des Turniers. dass im Endeffekt Finnland ja auch bei 3 gegen 3 in der Overtime natürlich ein bisschen glücklich für sich entschieden hat, was es aber nicht unverdient macht. Dafür haben sie viel zu gut gespielt im Turnier. Ja, die Schweiz, ja, was soll man da groß sagen? Wenn du das jetzt analysieren willst, was haben sie? Sie haben ja eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben ja eigentlich alles richtig gemacht, bis auf dieses eine Gegentor nach 12 Minuten in der Verlängerung bei 3 gegen 3. Und da brauchst du eigentlich nicht so viel analysieren, sondern einfach nur sagen, ja, es hat nicht gereicht, ist es Pech, ist es. Kannst du über Unvermögen reden, wenn du jetzt sagst, sie haben 3 Finals hintereinander kein Tor geschossen? Ja, natürlich muss man da die ein oder andere Frage stellen. Und es gibt auch Gründe dafür, warum sie jetzt dreimal hintereinander im Finale gescheitert sind. Das ist nicht nur Pech. Aber im Großen und Ganzen haben sie trotzdem ein sehr gutes Turnier gespielt. Norwegen, ja, hat einen Jahrhundertlauf gehabt in diesem Turnier, hat einen unfassbar starken Henrik Haukeland gehabt, der immer in den richtigen Momenten alles gehalten hat. Dann haben sie junge Spieler gehabt, die über sich hinausgewachsen sind. Und sie haben einfach einen Wahnsinnslauf gehabt. Ich meine, es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass die Norweger überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen können, die Entwicklung hat dafür gesprochen, dass das jetzt irgendwann mal passiert bei Norwegen. Ich glaube, da muss man auch ganz realistisch sein und die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, das ist halt nun mal in 2 Wochen, hat alles funktioniert für sie in dem Sinne und sie haben Bronze geholt. Das ist halt ein Teil einer Eishockey-Weltmeisterschaft, in dem du in 10 Tagen 7 Spiele machst und dann die Playoffs kommen und da kann viel passieren. Und wenn es läuft, läuft's und wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Und bei der deutschen Mannschaft, klar musst du da analysieren. Da musst du jetzt dir gewisse Fragen stellen auch. Hast du die richtigen Leute dabei gehabt für das, was du von dieser Mannschaft wolltest? Es ist überhaupt keine Frage, dass da die besten Spieler oder die Spieler, von denen wir erwartet haben, dass sie unsere besten Spieler sind, in den entscheidenden Spielern eben nicht unsere besten Spieler waren. Fertig. Ich meine, wir haben gegen die Letten kein Tor geschossen. Unser Überzahlspiel in den ersten 3 Spielen war nicht vorhanden. Wir haben selbst gegen Finnland 3-1 verloren und haben 8-mal Überzahl gespielt. Und ja, dann hast du gegen die USA ein gutes Spiel gemacht, verlierst das Spiel im Penaltyschießen, das ist Pech, brauchen wir nicht reden. Aber im Endeffekt glaube ich also jetzt auf Ergebnisse gegen Ungarn, Großbritannien und Österreich brauchen wir nicht wirklich eingehen. Das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen, fertig aus. Also das ist mir auch wirklich egal, ob dann einer kommt und sagt, ja schau, unser Überzahlspiel im Turnier war bei 20%. Ja, das ist mir völlig wurscht. Das war in den entscheidenden Spielen einfach zu schlecht. Und in diesen Spielen brauche ich meine Überzahl, brauche ich meine besten Spieler, brauche ich offensive Durchschlagskraft und alle diese Dinge. Und die haben wir nicht gehabt. Und jetzt muss man sich die Frage gefallen lassen beim DEB. Ist die Nachricht noch die richtige? Sind die richtigen Spieler dabei? Was machen wir falsch oder machen wir etwas falsch, dass zu viele Spieler aus Nordamerika absagen? Klar, war es eine Olympiasaison, kein Thema, aber das hat bei der Schweiz auch keinen gestört. Da sind auch alle gekommen. Und wenn Sidney Crosby nach einer Olympiasaison und einer NHL-Saison und einer Playoff-Runde genügend Gas im Tank hat, um bei einer Weltmeisterschaft mitzunehmen, dann sage ich ganz offen, gibt es für mich keinen deutschen Spieler, der, wenn er nicht verletzt ist, sagen kann, oh, das ist mir jetzt einfach ein bisschen zu viel. Aber das weiß ich eben nicht. Das sind Dinge, die kann ich nicht beantworten, die können nur die Verantwortlichen beantworten. Und wir müssen halt uns einfach Gedanken machen, was können wir anders machen für die Zukunft? Weil der Fakt ist ja auch, gewinnst du das Penaltyschießen gegen die USA, bist du im Viertelfinale. War es deshalb ein besseres Turnier? Weiß ich jetzt nicht. Dann war es eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, war es genau dasselbe Turnier. Ja, dann spielst du im Viertelfinale gegen Kanada. 9 von 10 Mal verlierst du das Spiel, dann ist das Turnier halt da vorbei. War es dann ein besseres Turnier? Glaube nicht wirklich. Und das sind halt, wie werden wir konstanter? Wie kriegen wir es hin, konstanter immer unsere besten Spieler dabei zu haben und was wollen wir von den Spielern, die wir zu so einer Weltmeisterschaft bringen, im Endeffekt auch wirklich haben? Was ist die Rollenverteilung? Was sind die Stärken und die Schwächen einzelner Spieler? Und setzen wir sie auch wirklich so ein, dass diese Stärken mehr zum Vorschein kommen als vielleicht ihre Schwächen? Das sind Fragen, die wir uns oder die sich der DEB jetzt stellen muss in ihrer Analyse. Und dann bin ich gespannt, was die Ergebnisse sind.
Ja, ich glaube, das sind wir tatsächlich alle. Ich bin mir auch relativ sicher, dass was passieren wird. Vielleicht auch sogar, dass was passieren muss. Ja, wir schauen da gespannt drauf, kümmern uns jetzt dann erstmal ums Stanley Cup Finale, Stefan. Ich würde sagen, wir machen jetzt langsam den Koffer zu, die Lichter gehen eh schon von selbst aus.
Ja.
Naja, und dann bis in, ich weiß nicht, 6 Stunden am Flughafen.
Sehen wir uns morgen früh am Flughafen.
So ist es, so muss das sein. Vielen lieben Dank für deine Expertise. Wie immer, Stefan, wir sehen uns dann nach dem Stanley Cup Finale hier auf dieser Bühne wieder.
Ja.
Bis gleich, sage ich mal, Stefan. Und alles euch, klar. Servus, macht's gut.
Bis gleich, ciao.